Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Neu und Kreativ. Heute ist Bernhard Wolf zu Gast. Er ist ein Entertainer, also ein Unterhaltungskünstler. Er ist Rückwärtssprecher, er steht auf Bühnen, hält Vorträge, moderiert. Er hat sehr verschiedene Einflüsse zusammengeführt und gilt heute als ein Kreativitätsexperte. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel 30 Minuten Kreativität im Job. Und ich habe mir gedacht, okay, wer ein Buch schreiben kann, welches man in 30 Minuten lesen kann, der kann auch mit mir 30 Minuten über dieses Thema reden. Genau darum geht es. Wie werden wir kreativer im Beruf? Was ist eigentlich Kreativität für ihn? Und was können wir so in unserem Alltag etablieren? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Bernhard Wolf. Los geht's. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel 30 Minuten Kreativität. Warum schreibst du so ein Buch?
Ja, man denkt dann so, 30 Minuten Kreativität darf es nicht auch ein bisschen länger sein. Wir wollen ja eigentlich unser ganzes Leben lang kreativ sein. Aber ich verrate es dir, der eine Grund ist, 30 Minuten, das ist eine Reihe, das ist ja eine Verlagsreihe. Da gibt es zu allen Themen kompaktes Wissen in 30 Minuten. Und ich habe da einfach mal in diese 30 Minuten Buch das reingegossen, was ich wichtig finde beim Thema Kreativität. Und mit dem Titel Kreativität im Job hast du dann natürlich auch einen Buchtitel, der sofort den Menschen sagt, was ich tue, womit ich mich beschäftige. Und der auch bei Google dann mal leichter gefunden wird als irgendein abstrakter Titel. Also das eine war, ich wollte mein Wissen wirklich mal kompakt in eine Form gießen. Und das zweite ist aber natürlich, dass ich mit dem Thema Kreativität auch eine lange Biografie habe. Also ich habe ja als Kind angefangen, mich damit zu beschäftigen und mit bildlichem Denken mich zu beschäftigen, mit Gedächtniskunst. Ich habe rückwärts gesprochen als kleiner Bube und mit dem Titel Kreativität im Job, das war auch dann gleichzeitig so der Moment, wo ich das mal auf die Ebene des beruflichen Nutzens heben konnte, das ganze Thema.
Du hast rückwärts gesprochen. Kannst du das immer noch? Oder was ich meine, du hast das als Kind gemacht. So. Also ist das etwas, was man verlernt oder ist es wie Fahrradfahren? Man übt es wieder, man steigt einfach drauf und man kann es einfach.
Du, das ist ähnlich wie Fahrradfahren. Ich habe es eine lange Zeit trainiert. Also kurz nachdem ich Fahrradfahren gelernt habe, habe ich wirklich ein paar Jahre das trainiert. Und meine Eltern fanden das auch merkwürdig, dass ihr Sohn halt rückwärts dahin trainiert und nicht andere Sportarten. Ich kann das auch noch. Ich mache das auch noch. Ich führe das sogar noch vor. Also ich habe da tatsächlich, auch wenn ich Vorträge halte über Kreativität, Demonstrationen auf der Bühne, sogar mit Video, wo es dann mit Bild und Ton rückwärts läuft. Also mal jetzt für dich und unsere Hörer als Beispiel, so ein Zungenbrecher rückwärts klingt ungefähr so. Es irfsra schiff, 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 schirf, schiff, schirf, schiff, es irfsra schiff.
Also, man kann es ja jetzt so hören, aber ich finde interessant, wie du dabei aussiehst, weil du ja ein ganz anderes Gesicht, du hast ja eine ganz andere Mimik. Also, ich weiß jetzt nicht, was du gesagt hast, aber wieso verändert sich dein Gesicht? Also, das ist ja...
Das ist hat mit Konzentration zu tun und weil ich natürlich bestimmte Laute auch anders spreche als vorwärts, ne? Wenn du, also das Rückwärtssprechen, so wie ich es mache, bedeutet ja, dass auch die Phonetik rückwärts ist. Und wenn du ein Wort hast wie Otto, da denkt jeder ja erstmal, der Otto ist ja rückwärts auch Otto, weit gefehlt, Otto ist rückwärts O, T, O. Das heißt, du hast ein plosiven Laut in der Mitte, da musst du halt dann phonetisch das umdrehen und du hast ein langes O und ein kurzes O und das ist der Grund dafür, dass mein Gesicht dann vor lauter Konzentration ein bisschen anders aussieht.
Ach krass. Ja, stimmt, bei Otto würde man denken, ja, Otto, rückwärts abgespielt klingt's auch so wie Otto, aber nee, das O und das O, ja, ja. Stimmt, das ist ein Unterschied.
Ja. Da ist Frank krass. Vergleichsmäßig einfach, ne? Gnarf. Ja.
Gnarf. Okay, ja, das machen wir hier. Gnarf. Ja, okay. Ja, krass. Also du kommst gar nicht aus der klassischen Business-Ecke, sondern du hast dich dem Thema Kreativität schon als Kind angenähert und hast halt diese Kompetenz irgendwann ja in diesen Bereich übertragen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man eigentlich genauso sagen. Und im Grunde genommen, habe ich, je mehr ich dann in den Business-Bereich gewechselt bin und mich ja, ich habe ja auch eine kaufmännische Ausbildung, ich habe als Werbetexter gearbeitet, ich habe Wirtschaftspädagogik studiert, also meine ganze Biografie ist eigentlich auch eine Business Biografie, aber das war immer nur die Pflicht. Die Kür war, dass ich immer gleichzeitig Bühne gemacht habe, so wie du ja auch. Und dass ich, je tiefer ich eingestiegen bin, umso mehr habe ich gemerkt, wie diese Welten zusammengehören. Und vor allen Dingen, wie wichtig es ist im Bereich Kreativität, Innovation, dass du die Fähigkeit des Menschen zu spielen und zu experimentieren und auch lustvoll zu spielen, wie sehr du das fördern musst, wenn du erfolgreich Innovation betreiben willst. Und deshalb bin ich auch auf eine Art stolz darauf, dass ich diese Spielerei aus meiner Kindheit, das Rückwärtssprechen, dass ich dabei geblieben bin und dass ich diesen Quatsch in Anführungsstrichen weitergemacht habe, weil das ist eigentlich der rote Faden in meiner Biografie. Und ich glaube, dass wir im Bereich Innovation große Schritte machen, wenn jeder sich ein bisschen an die eigene Fähigkeit und Begeisterung für Spielen, für die kindliche Kreativität wieder erinnert.
Okay, da habe ich jetzt zwei Fragen an dich. Also einmal, Kreativität, ist das für dich Spielen? Und die andere Frage, entsteht aus der Kreativität Innovation oder ist Kreativität gleich Innovation?
Die erste Frage, ob Kreativität Spielen ist, würde ich sagen, nein, nicht 1:1. Spielen ist sicherlich eine wichtige Verhaltensweise innerhalb eines kreativen Prozesses. Und der Begriff Kreativität ist ja wahnsinnig breit gefächert und wird auch in alle Richtungen unterschiedlich ausgelegt. Und eine entscheidende Frage ist ja erstmal, ist Kreativität eigentlich eine persönliche Eigenschaft? Also sind Menschen per se kreativ, vielleicht sogar geboren oder kann man das antrainieren? Und inzwischen ist ja die Psychologie so weit oder die Sozialwissenschaft, dass man sagt, ja, Kreativität ist nur begrenzt eine persönliche Eigenschaft. Vielmehr ist es ein Prozess und in Unternehmen dann auch ein Prozess von Gruppen und Teams. Und man durchläuft einen dann sogenannten kreativen Prozess, dessen Ergebnis eine Innovation sein kann. Also auch Innovation und Kreativität ist nicht gleichzusetzen. Wir arbeiten ja auch mit dem Begriff Innovationsprozess. Das ist dann quasi auf Organisationslevel organisiert, ein kreativer Prozess. Aber der kreative Prozess als solcher läuft immer drunter, verläuft auch immer in ähnlichen Schritten. Da gibt es ja ganz alte, fast 100 Jahre alte Modelle, dass du ja dich mit einem Problem beschäftigst, dass du dann Abstand nimmst und dann in der Inkubationsphase die Gedanken sich dann auch manchmal zufällig begegnen, zu einem Ergebnis führen. Da hast du diesen Moment der Erleuchtung und gehst dann in die Umsetzung über. Das sind so die klassischen Phasen. Und die wurden dann immer wieder neu erfunden. Also da gab es dann im Designbereich und zuletzt im Design Thinking Modelle, die eigentlich, wenn man genau hinschaut, immer noch aus diesen Phasen bestehen, aber die heißen dann ein bisschen anders und sind natürlich methodisch aufgeschlüsselt.
Und auf Englisch, das ist auch immer wichtig.
Ja.
Und sie immer mal massiv abheben.
Genau. Und aber innerhalb, um auf deine Frage zurückzukommen, innerhalb dieses Prozesses gibt es ja immer diese Phase Ideation oder Ideate, in der du spielerisch die Gedanken auf eine neue Art miteinander verknüpfst. Und da liegt das spielerische Moment und da liegt das Spielen und da braucht es auch die Fähigkeit zu spielen und zu experimentieren, um in dieser einen von vielen Phasen des Prozesses erfolgreich zu Ergebnissen zu kommen.
Ich finde das total interessant, weil ich glaube, dass das Thema Spielen auch immer was mit Vorurteilen zu tun hat. Also ich sehe das bei mir selbst, dass ich das oft kritisiere, dass Erwachsene oder auch in der Wirtschaftswelt, dass da gar nicht mehr gespielt wird. Man wird 18 und dann ist die Welt auf einmal zack, bitterernst. So, ne? Und sobald man irgendwie in ein Büro geht, da hat noch nie jemand gespielt, sondern das ist so richtig ernst. Und auf der anderen Seite bin ich aber gerade auch so in dieser Online-Welt, gerade wenn man jetzt digitale Veranstaltungen sieht oder so, da wird manchmal gesagt, ja, die Leute sollen nur spielen. Und dann denke ich so, ja, nur spielen geht auch nicht. Also wir brauchen ja auch Inhalt irgendwie, ne? Also nur Spaß haben geht auch nicht. Also ich glaube, man hat ganz viele Vorurteile gegenüber dem Spielen. Also einmal, man lässt es nicht zu und auf der anderen Seite will man es nicht zu viel zulassen. Ist das so eine Erfahrung, die du auch gesehen hast?
Ja, spielen, das ist tatsächlich in vielen Unternehmen nicht erwünscht, weniger erwünscht. Und meistens in den Unternehmen, die selber viele Regeln haben, die hierarchisch aufgestellt sind, in der es nicht zur Kultur gehört, zu spielen. Das ist anders, wenn du dir kleine Unternehmen anguckst und Startups, und da wird ja auch schon mit der Symbolik des Spielens gearbeitet. Da hast du dann das Bällebad, wenn du reinkommst, und hast inszenierte Spielwelten, um die Mitarbeiter einzuladen zu spielen. Also es gibt beide Extreme. Und das hängt ein bisschen davon ab, auf welchem Entwicklungsstand der Innovationskultur ein Unternehmen sich befindet. Ich sage auch nicht, dass es immer notwendig ist, dass es diese Freiräume braucht zum Spielen. Genauso wie es nicht in jeder Abteilung überall immer kreative Innovationstreiber braucht. Manchmal geht es ja auch darum, Sachen einfach perfekt abzuarbeiten. Aber im Hinblick auf Innovation sind diese Spielräume wichtig. Und du hast vorhin das Thema Corona-Krise angesprochen. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, Mensch, jetzt habe ich selber wieder das Gefühl, ich bin auf dem Spielplatz. Ne? Da gab es dann plötzlich, durfte man sich nicht mehr treffen. Dann habe ich mit meinen Partnern, mit meinem Netzwerk da so ein paar Kameras aufgestellt in einer tollen Location. Und dann haben wir gesagt, komm, dann erfinden wir jetzt mal ein Online-Format. Und dann haben wir ein Format entwickelt und haben uns mit Online-Event-Formaten beschäftigt und haben richtig eigentlich wie die Kinder auf dem Spielplatz in diesen Online- und hybriden Event-Format uns ausgetobt. Und das war eine tolle Erfahrung, weil es ist ja auch so, dass wir sehr, sehr viel über Kreativität und Innovation sprechen, aber dass man dann wirklich mal so hautnah miterlebt, wie es einen selber packt und man selber wieder ins Spielen gerät, ist dann doch gar nicht so häufig.
Ja, genau. Also man ist ja sehr schnell im Alltag, und wenn man etwas hat, was funktioniert, dann macht man das halt. Und desto erfolgreicher es wird, desto mehr wird es ja zum Alltag, und desto weniger, ja, ist man ja vielleicht auch in dem kreativ, weil man könnte ja das Bestehende auch riskieren. Ich glaube, das ist in allen Unternehmen mit Geschäftsmodellen und so auch ein völlig normaler Ablauf. Und Corona wäre eine nette Hypothese, ne? Wären wir alle dadurch kreativer. Jetzt haben wir aber, jetzt hört jemand diesen Podcast und sagt, oh, ich will kreativer werden. Also das will ich jetzt. Also du hast jetzt schon Lust gemacht darauf, oder der Themenschwerpunkt hat Lust gemacht darauf, kreativer zu werden. Gibt es denn so Dinge, die du empfehlen kannst, oder wo du sagst, ja, also Brainstorming eine Stunde irgendwo einschließen bringt wahrscheinlich nichts, aber sich Zeit nehmen für eine kreative Phase ist vielleicht doch gut. Gibt es so Grundprinzipien? Kann man das triggern, oder ist das rein zufällig, dass das passiert?
Rein zufällig ist das sicherlich nicht. Und ich glaube, das ist genau eine gute Vorgehensweise, sich ein bisschen bewusst zu machen, was sind denn die Grundprinzipien von Kreativität, und dafür zu sorgen, dass du im Arbeitsalltag oder im privaten Alltag möglichst viel davon nutzen kannst. Und das fängt tatsächlich bei dem Ort an, weil du sagst, Mensch, gehe ich an einen bestimmten Ort. Also wir sind ja auch an unsere Orte gewohnt. Und es gibt ja Studien, auch wo nachgefragt wurde, wo haben Menschen die meisten Ideen oder was sind die perfekten Orte für Kreativität. Und der erste Tipp ist wirklich, Ort, wechsel deinen Ort. Und das hilft dir, neue Perspektiven einzunehmen und anders über Sachen zu denken. Deshalb finden Kreativworkshops auch häufig an überraschenden Orten statt. Ich habe das mal zusammengetragen. Also ich habe mal recherchiert und geguckt, was sind denn die äußeren Einflüsse, die Kreativität befördern? Und ich habe dann tatsächlich mal so einen fiktiven Ort zusammengestellt als Collage. Wie müsste ein Ort aussehen, an dem wir alle perfekt kreativ sind? Und es wäre, das wissen wir alle, natürlich spielt die Dusche eine große Rolle. Und diese Dusche würde aber stehen in einer großen Kathedrale, weil wir lieben Höhe. Also wir sind kreativ, wenn wir im Raum über uns Höhe spüren. Also wenn du eine niedrige Decke hast im Büro, schon mal schlecht. Es ist das perfekte Geräusch für Kreativität ist das Kaffeehausgeräusch, also die Atmosphäre eines Kaffeehauses, 70 Dezibel. Orange ist eine starke Farbe, die Kreativität unterstützt. Und du solltest nicht 100% wach sein, sondern darfst entweder so ein bisschen in morgen- oder abendlicher Stimmung auch dämmern, nenne ich das mal. Also man kann so äußere Faktoren zusammentragen. Die Nettobotschaft heißt nur, wechsel häufig den Ort. Dann ist es bestimmt hilfreich, Zeiten zu reservieren, wirklich für kreatives Arbeiten. Und kreatives Arbeiten heißt, sich mit der Herausforderung intensiv zu beschäftigen und wirklich Material zusammenzutragen, zu recherchieren, die Augen aufzumachen, viel quasi Input zu sammeln, der mit der Herausforderung zu tun hat, und auch sich Zeiten zu reservieren, in denen ich dann wirklich loslassen kann, in denen ich in diese Inkubationsphase reingehen kann. Das lässt sich ja auch inszenieren. Also wenn du dir einen Design-Thinking-Prozess anschaust oder Kreativ-Workshops, da gibt es immer auch die Phase, wo du dann mal rausgehst und Abstand zum Problem hast, um den Gedanken eine Chance zu geben, sich auch unbewusst überraschend neu miteinander zu verbinden. Und da habe ich eine Metapher für. Ich rede immer von Berlin und Brandenburg. Berlin ist für mich so der Ort als Metapher, der mit der Präparation zu tun hat, mit vielen Inspirationen, mit viel Input, da saugst du Sachen auf, da kriegst du viel in die Birne und dann fährst du über die Grenze nach Brandenburg, setzt dich an die Havel, lässt den Gedanken quasi ein bisschen Freiraum und du musst dir diese Orte suchen und du musst es auch trennen. Du kannst nicht erwarten, wenn du in einem großen Büroraum den ganzen Tag in einem durchgängigen, matschigen Arbeitsprozess bist, dass entweder das eine passiert, nämlich Inspiration, oder das andere, nämlich Inkubation. Du musst sagen, okay, jetzt bin ich mal fokussiert in der Analyse eines Problems, jetzt gucke ich mir alles an, recherchiere und dann baff, Rechner zu. Jetzt gehe ich raus, jetzt suche ich mir einen anderen Ort, jetzt gehe ich irgendwo hin, wo ich mich wohlfühle, wo ich entspannen kann. Und das Changieren zwischen diesen beiden Arbeitsmodi, das führt am Ende zum Ziel. Und ja, und ganz wichtig, jetzt eigentlich die wichtigste Dimension ist zu sagen, gut, Kreativität entsteht am Ende aus einer Vernetzung heraus. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist am Ende ja immer auch eine Teamleistung. Ja, also die Art und Weise, wie du dich vernetzt und die Bereitschaft, dich mit Leuten zu vernetzen, die auch anders ticken als du, anders denken, andere Sachen wissen und auch andere Haltung haben, ist sicherlich auch ein Treiber. Das weiß man auch aus der Forschung, dass überall da Innovationen erfolgreich entstanden sind, wo Teams zusammengearbeitet haben, die eine diverse Qualitäten im wahrsten Sinne des Wortes haben und unterschiedliche Sachen können, die dann in der Kombination zu einer tollen, überraschenden Lösung führen.
Also dieses, man hört es ja, zumindest vereinzelt habe ich schon gehört, dass man sagt, ja, ich wäre gern kreativ, aber ich arbeite ja auch nicht alleine, so, ne, sondern ich werde dann gestört oder jemand ruft an oder klopft an der Tür oder schreibt die 70. E-Mail in der ersten Stunde des Arbeitstages. Man muss sich dann auch wirklich abschotten, ne, und sagen, okay, heute Kreativität und dann gerne mit anderen in der Kathedrale, alle duschen, gucken nach oben, haben orange Wände und Kaffeemusik und ja, okay.
Ja, und es ist, wie du sagst, viele Leute sagen, ja, ich würde ja so gern kreativ sein, aber ich komme nicht dazu.
Ja, ja, ja.
Und du bist dafür verantwortlich, jeder für sich, dass du dazu kommst. Ne? Also ich kann mich auch nicht hinsetzen und sagen, ich bin dick, aber ich habe keine Zeit zum Abnehmen. Das ist ungefähr dasselbe, weil du musst schon sagen, okay, ich organisiere mir meinen Arbeitstag jetzt so, dass ich diese Zeit habe, in der ich fokussiert mich mit einem Problem beschäftige, oder diesen halben Tag in der Woche, wo ich den Rechner zumache und das Handy zur Seite tue und mir diese in Anführungsstrichen etwas meditative Ruhe gönne, da bist du schon verantwortlich für. Und auf der anderen Seite ist natürlich, dass jemand reinkommt zur Tür, dass du Mails bearbeitest, dass du vernetzt mit Menschen arbeitest, der zweite wichtige Modus. Da musst du aber auch unterscheiden, lässt du dich, arbeitest du operative Sachen ab, hast du Störmails, hast du einfach viele Dinge, die am Ende gar nichts mit einem kreativen Prozess zu tun haben, die dir das Gehirn verstopfen. Oder bist du in einem vernetzten Austausch, der kann dann ja auch gerne sehr intensiv sein, auf welchem Kanal auch immer, bist du in einem intensiven Austausch mit Menschen zu einer Herausforderung, die es zu lösen gilt. Und das ist ganz, glaube ich, wichtig, dass man da ein waches Auge hat, dass du guckst, okay, ich bin verantwortlich dafür, wie ich mir im Detail meinen Tag organisiere und meine Arbeitszeit, und ich bin dafür verantwortlich, ob ich mich von der Mailmasse von den zwei Dritteln mich eigentlich nur ablenkt, ob ich mich irgendwie so organisiere und auch mal Sachen ignoriere, die jetzt nicht mit meiner wichtigen Herausforderung zu tun haben.
Ah, richtig cool, weil das ist ja etwas, was ja man doch zu wenig macht, ne? Ich nehme manchmal diese Freiräume, dass ich sage, okay, heute Montag, da denke ich jetzt mal diese eine Idee weiter, oder ne, ich konzipiere den ganzen Tag irgendwas, oder auch nur für 3-4 Stunden, aber die Disziplin wirklich häufig an den Tag zu bringen, beziehungsweise ja vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche, oder wenn man kreativ arbeitet, vielleicht auch jeden Tag, Ja, ich glaube, das wird für sehr viele Hörerinnen jetzt hier auch ein Problem sein. Aber eine Frage noch zum Thema Vernetzung. Also eine Hypothese von mir ist ja, die muss jetzt nicht stimmen, aber dass alle Grenzen aufweichen. Also Branchen, Organisationen, Berufe, irgendwie, das ist alles irgendwie fluider. Und man kann sich ja auch Impulse holen von ganz außen. Also ich bin jetzt nicht nur in einer Organisation oder nicht nur in meiner Branche tätig, sondern überall gibt es Impulse, die mich in meiner Position weiterbringen. Glaubst du, dass es so eine andere Form von Networking geben wird? Also aktuell habe ich so das Gefühl, Networking ist irgendwie so ein bisschen was Vertriebliches, wird vielleicht auch vom Vertrieb missbraucht, so Networking-Events, wo alle irgendwie sich gegenseitig nur die Visitenkarten in die Hand drücken und was verkaufen wollen. Aber das neue Networking, wir brauchen ganz viele neue Impulse, ganz viel Vernetzung, das könnte dann noch so eine Renaissance erleben, oder? Wo man sagt, Vertriebler weg, das geht jetzt nur um Ideen, um Impulse, um Kreativität.
Ich glaube, die beste Antwort darauf gibt ein Buch, das ich jetzt auch mal nenne. Und dieses Buch heißt Network Thinking. Und das ist von Professor Weinberg, der in Potsdam die D-School leitet, die School for Design Thinking. Und der hat diese Art des Netzwerkens in diesem Buch beschrieben. Also das, was du jetzt auch nennst mit neuer Art des Netzwerkens. Er nennt das Network Thinking. Und er beschreibt genau diese Art von Netzwerken, die nichts mit Vertriebs-Visitenkartentauscherei zu tun hat, sondern die es darauf anlegt, dass wir erstens Dinge nicht mehr in starren, er nennt das in Brockhaus-Dimensionen, dass wir nicht mehr im Brockhaus denken und dass wir nicht mehr bestimmtes Wissen in bestimmte Schubladen tun und immer nur einzelne Schubladen aufmachen, um Probleme zu lösen, sondern dass wir quasi genau diese Schubladen miteinander in Verbindung bringen und dass wir Kompetenzen vernetzen, dass wir Fähigkeiten vernetzen, immer unter dem Aspekt einer Herausforderung. Weil es ist natürlich klar, dass eine gute Innovation immer auch eine gute Herausforderung braucht am Anfang oder eine gute Fragestellung. Aber wenn die mal da ist, dass du dann schaust, okay, mit wem vernetze ich mich, wer kann einen Beitrag leisten, wer hat eine ähnliche Erfahrung und auch genau wie du sagst, darf gerne eine ganz andere Branche sein. Ja, früher haben die Unternehmen immer geguckt, was macht denn der Wettbewerb? Da versuchen wir mal mitzukommen oder das einen Tick besser zu machen. Es macht ja viel mehr Sinn zu gucken, was macht gerade nicht der Wettbewerb, sondern was passiert in ganz anderen Branchen, was kann ich von denen lernen? Also sich auch mal wirklich nach außen zu orientieren und da über den Tellerrand zu schauen. Aber ich glaube, diese Art des vernetzten Denkens ist auf dem Vormarsch und ja, Network Thinking von Professor Weinberg ist da, glaube ich, eine gute Buchempfehlung.
Okay, cool. Wird direkt in den Shownotes verlinkt. Du selbst veranstaltest ja auch ein Format in Berlin. Ich war einmal hier am Brandenburger Tor. Die 30 Minuten Impulse, ein Ideenfrühstück. Also man hört einen 30 Minuten Impuls und vorher, nachher gibt es 30 Minuten lang Rührei. Das habe ich wahrgenommen. Auch Smoothies für die sich gesünder ernähren wollen. Ist das genau aus dem Grund, dass du sagst, wir müssen Impulse geben und gleichzeitig in den Gesprächen davor und danach neue Impulse kreieren, aus dem Impuls heraus, oder warum machst du das?
Ach, das haben wir gestartet, dieses Projekt, eigentlich, um spannende Menschen zu holen in Berlin. Ja, da gibt es die Axica, das ist eine Event-Location am Brandenburger Tor. Und dann gab es den Gabal Verlag und mich als Speaker und Moderator. Und dann haben wir gesagt, Mensch, komm, wir haben Themen, wir haben tollen Raum, wir machen mal so einen Auftakt, wo die Menschen, bevor sie ins Büro gehen, einfach mal ein bisschen ein paar gute Gedanken kriegen, auch miteinander quatschen können. Dann sind die vielleicht, gehen die inspirierter in den Tag. Und das Format hat auch schnell Freunde gefunden. Und das Spannende war jetzt in der Krise, da konnten wir ja nicht mehr dieses Live-Format machen und das war genau die Spielwiese, von der ich vorhin erzählt habe. Da haben wir dann gesagt, komm, nee, wir machen da jetzt ein Online-Format und wir machen ein Online-Event draus. Und wir haben dann diese Idee, dass du einen inhaltlichen Impuls hast und ein Networking machst, sozusagen ins Digitale übersetzt und da auch wirklich experimentiert, herumgespielt. Ja, und es gibt eine Seite dazu, die heißt ideenfrühstück.de und da kann man sich die Aufzeichnung angucken, diese Online-Events, da kann man sich auch anmelden für weitere Online-Events Und dieses Format hat eigentlich meine Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und für Leute etwas zu machen und zu kommunizieren an schönen Orten, hat das so sehr zusammengefasst. Also es ist ein bisschen auch ein Herzblutprojekt. Und damit habe ich ein entscheidendes Wort ausgesprochen, was eigentlich, wenn man über Kreativität spricht, nicht fehlen darf, nämlich Herzblut, dass du immer eine Herausforderung brauchst, die dich auch mit Leidenschaft, mit Herzblut erfüllt und der du einen Sinn zuschreibst. Menschen sind nur grundsätzlich auch nur dann kreativ, wenn sie in einer Herausforderung einen Sinn entdecken und wenn sie Herzblut entwickeln für ein Ziel, im besten Fall für ein gemeinsames Ziel. Das ist eigentlich nochmal der Überbau. Ja, du kannst niemanden dazu zwingen, kreativ zu sein. Du kannst auch niemanden dazu zwingen, jetzt lustig zu sein, wie du als gestandener Comedian auch weißt. Es braucht erstmal wirklich auch dieses mit Herzblut erfüllte Ziel. Ja, und wenn das dann noch etwas ist, was es noch gar nicht gibt und du weißt, Mensch, ich habe eine abgefahrene Idee, ich habe ein Ziel, das wird eine Innovation, das ist sensationell neu, das gab es noch nie im Markt und damit werden wir durchstarten, dann hast du natürlich eine riesen Motivation, überhaupt in den kreativen Prozess reinzugehen. Denn du brauchst tatsächlich im kreativen Prozess, da gibt es eine zweite eigentlich die führende Autorin für das Thema Innovationskultur, Theresa Emmebile, eine Harvard-Professorin, die sagt, ja, jeder kreative Prozess wird eigentlich von drei Treibern befeuert. Das ist erstens deine Motivation, da habe ich gerade drüber gesprochen. Das ist zweitens deine Fachkenntnis und das ist drittens deine Fähigkeit, mit kreativen Tools und mit Methodiken umzugehen. Und wenn du nur eins davon beherrschst, wenn du der Guru bist in kreativen Methoden und Brainstorming-Techniken, aber du bist nicht motiviert, hilft es nichts. Und das nützt ja auch nichts, wenn du ein tolles Ziel hast, aber ein Fachidiot, also also ein Fachlaie bist, also wenn du von der Sache gar nichts verstehst, wirst du auch nicht vorankommen. Also du musst immer gucken, dass du mindestens erstmal ein bisschen von der Sache verstehst, dass du eine starke Motivation hast, ein tolles, lebendiges, herzbluterfülltes Ziel und dann noch ein paar gute Kreativtechniken benutzt. In dieser Dreier-Kombi wirst du am schnellsten vorankommen.
Cool. Also ich glaube, wir bleiben jetzt einfach bei deinem Motto 30 Minuten Kreativität, weil wenn wir jetzt aufhören, haben wir es tatsächlich mit einer annähernd punktgenauen Genauigkeit hinbekommen. Warum sollten wir dann noch länger reden? Ja. Da habe ich auch gleichzeitig eine Überschrift. Ich denke einfach weiter über die Frage nach, ob ich ein gestandener Comedian bin. Ich bin ja ein ehemaliger Comedian und denke gerade, ob ich nicht schon ein gefallener Comedian bin. Weil ich es ja nicht mehr so ausübe. Aber ja.
Vielleicht bist du ja auch ein abgestandener Comedian.
Ein abgestandener, ja, okay. Du merkst, wir werden kreativ und wir sprengen die 30 Minuten genau jetzt. Bernhard, vielen Dank für deinen Impuls. Und ich bin sicher, dass die ein oder andere Person, Hörer, Hörerin, völlig egal, manche hören es jetzt am Morgen und von daher war es ja auch so eine Art Ideenfrühstück, oder? Würde ich sagen, ja.
Auf jeden Fall. Ich danke dir für die Einladung und jeder, der mag, kann eintauchen, kann sich auf meiner Homepage und so auch über das Projekt Ideenfrühstück informieren. Und dir, lieber Frank, toi, toi, toi für deinen Podcast.
Danke, alles Gute. Ciao.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Bernhard Wolf. Und falls du jetzt die ganze Zeit über überlegt hast, was hat der denn jetzt rückwärts da aufgesprochen? Wir wollen dich natürlich mit diesem Gefühl nicht alleine lassen, sondern wir lösen das jetzt natürlich auf. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Fischersfresse, Fisch, Frische, Fische, Frische, Fische, Fischersfresse.